neuen Episode von The Real Word, dem Podcast.
Es gab eine kleine Pause, weil wir auf Reisen waren, wie manche auf Instagram schon gesehen haben. Aber dafür melden wir uns heute mit einer ganz besonderen Folge wieder zurück. Wir haben nämlich einen Gast.
Julia, wir haben einen Gast, den stellen wir gleich vor. Ich erzähle mal kurz, wie wir auf den Gast gekommen sind, unter anderem. Ein sehr zweifelhaftes Kompliment, was wir mal für den Podcast bekommen haben, von einem männlichen Kollegen war, euer Podcast ist wie ein Autounfall, man kann nicht weggucken bzw. weghören. Und da haben wir so festgestellt, ja, es hat jemand auf der Raucherterrasse mal wieder gesagt und von sich gegeben, so wurde es mir zugetragen. Und da ist uns so ein bisschen aufgefallen, dass anscheinend zwischen dem, wie Männer denken und worüber sie so reden und dem, was Frauen so beschäftigt, doch noch erhebliche Unterschiede festzustellen sind. Dann wurde uns ein Buch zugespielt aus dem MVG-Verlag, das sich nämlich genau mit diesem Thema beschäftigt. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast.
Genau, unser heutiger Gast ist nämlich Björn Krause und er hat das Buch geschrieben, das heißt Was Männer denken. Und damit war für uns klar, okay, um all auch den männlichen Hörern mal eine Identifikationsfigur hier zu liefern, laden wir Björn zu uns ein. Und er ist heute hier bei uns in einem Raum, der vielleicht ein bisschen rauscht, weil wir wieder keinen Raum gefunden haben.
Okay, ja, treue Hörer kennen das Problem. Wir rennen von Zimmer zu Zimmer und versuchen, das Beste draus zu machen, aber ja.
Ja, herzlich willkommen. Wie gefällt es dir bisher bei uns?
Hallo, ich kann dich nicht verstehen, es rauscht.
Oh nein.
Viele kennen Björn vielleicht auch durch seine Kolumne Gedankenleser im Magazin Barbara. Richtig?
Mhm, genau.
Und willst du kurz ein paar Worte sagen zum Buch?
Ja, sehr gern. Das ist eine Sammlung der bereits erschienenen Kolumnen plus noch ein paar neue. Und die alten wurden auch von mir nochmal überarbeitet. Und die Idee dahinter war am Anfang, als das Magazin Barbara erschienen ist, eine Kolumne zu kreieren, die sich mit den Gedanken der Männer befasst. Und die Herangehensweise ist eben die, dass ich Situationen erlebe im Alltag und mir dann quasi 10 Minuten live Gedanken mache, was mir da so durch den Kopf geht, und das schreibe ich auf.
Und genau das, so ein bisschen in der Art, wollen wir heute auch machen. Also wir wollen gerne von dir wissen, was Männer über bestimmte Situationen denken, natürlich auch über das Buch sprechen, und ich bin gespannt.
Also vielleicht lesen wir zum Einstieg mal eine kleine Passage aus deinem Buch vor. Oder vielleicht willst du es selber vorlesen. Das ist vielleicht noch besser mit deiner Stimme. Und zwar aus dem Kapitel Heul doch.
Heul doch. Heul doch.
Gib's dir mal rüber. Was soll ich? Kannst du mal den ersten Absatz vorlesen?
Ich versuche mal zu lesen, ja. Geht schon wieder los. Du schluckst, atmest, beißt dir auf die Unterlippe. Wedelst mit deiner Hand vom Gesicht herum, während dein Körper stottert wie eine Waschmaschine im Schleudergang. Noch einmal kurz hysterisch atmen, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ein, und dann brechen bei dir alle Dämme. Kenne ich schon. Deine Tränen bei einem Streit sind wie die Zinken einer Gabel, die über meine Nerven kratzen. Immer und immer wieder.
Also man hört schon, du findest es ziemlich schlimm, wenn Frauen weinen, kann das sein?
Nein, ich finde es nicht schlimm. Ich finde es nur bedenklich, wenn ich bei der jeweiligen Frau erkenne, dass es ein Schema ist oder ja, ich habe es auch beschrieben als einen Reflex, den Frauen haben. Und damit sind wir, also wir Männer, im Grunde enteiert.
Wie meinst du das?
Naja, eine Frau, die weint, beispielsweise in einem Streit, da ist es schwierig, seine eigene Position nochmal mit Nachdruck irgendwie oder dahinter zu stehen, wenn da so ein kleines Robbenbaby vor einem sitzt. Und, ja,
also und Frauen, die weinen, erpressen die Männer?
Zwischen den Zeilen könnte man das so sagen, ja.
Okay. Ja. Also sind wir ja schon mal bei einem ziemlich großen Unterschied vielleicht zwischen Männern und Frauen, der natürlich sehr, ja, gesellschaftskonform irgendwie tradiert ist, was man so konventionell kennt. Die Frau weint, der Mann weiß gar nicht, sich dagegen zu wehren. Ist das so ein bisschen das Thema von deinem Buch?
In der Gesamtheit nein. Nein, also in dieser Kolumne geht es natürlich schon überspitzt darum, was mache ich eigentlich, wenn sie weint, weil ich dann, letztendlich ist es ja auch mein Problem, wie gehe ich damit um? Einige Frauen, mit denen ich tatsächlich schon darüber geredet habe, im Freundeskreis, die nervt es selbst, dass sie reflexartig anfangen zu weinen und die sagen, da fühle ich mich selber irgendwie nicht wohl mit, ich kann es nur nicht unterdrücken. So, von daher habe ich da natürlich auch großes Verständnis dafür, aber ich habe mich dabei eben auch ertappt, dass ich dann ganz oft einfach nachgegeben habe, um eben ja, aus der Situation herauszukommen.
Aber dann ärgerst du dich ja eigentlich eher über dich selbst als über die weinende Frau, oder?
Ja, im Grunde müsste mir das Wein, was das angeht, egal sein und ich muss trotzdem meinen Punkt oder meinen Standpunkt weiter vertreten können. Genau.
Als ich dein Buch gelesen habe oder auch deine Kolumnen schon in Barbara, habe ich mir gedacht, wenn dieses Buch auf Twitter stattfinden würde oder die Kolumnen, dann würdest du ganz schön viel Gegenwind kriegen, glaube ich.
Auf jeden Fall, ja.
Weil jetzt für alle, die es vielleicht nicht kennen, es spielt schon sehr mit Klischees und mit so ganz klassischen Bildern von Mann sein und Frau sein.
Ja, also natürlich, ich denke, jeder, der irgendwie ein Buch schreibt über Männer und Frauen, kommt da nicht drum rum, einfach auch die Klassiker aufzunehmen, weil die einfach unseren Alltag beherrschen und dominieren. Das ist glaube ich, so. Ich glaube aber schon, dass ich versuche, da auch ein bisschen anders drauf zu schauen. Und natürlich ist das auch nicht alles ganz so ernst zu nehmen, wenn ich da mal drauf haue oder nicht. Ich stelle mich ja teilweise auch selbst ein bisschen bloß um. Also was mir wichtig war bei der Kolumne und letztendlich ja dann auch bei dem Buch war, authentisch zu sein und ehrlich zu sein. Das heißt, da wo ich finde, man kann mal draufhauen bei den Frauen, da mache ich das. Aber genauso lasse ich auch die Hosen runter und zeige mich, wenn ich, weiß ich nicht, sauer bin, traurig, wütend oder auch einfach unfähig, gewisse Dinge hinzukriegen.
Also ist es dir wichtiger, ehrlich zu sein und offen zu sein und das auszusprechen, was du halt auch wirklich denkst, als sozusagen schon mit dieser gedanklichen Schere, oje, wenn ich das jetzt schreibe, was passiert dann in so gewissen Communities, was könnte ich da als Rückmeldung bekommen, ist das jetzt politisch korrekt, sage ich mal. Das ist jetzt nicht was, worüber du dir so viele Gedanken machst, weil ich finde, das entwickelt man so ein bisschen beim Schreiben über gerade Themen zwischen Männern und Frauen, dass man dann so schon immer so ein bisschen im Kopf hat, oh je, kann ich das jetzt überhaupt so schreiben? Oder kommt dann wieder sofort einer um die Ecke und sagt, wie geht's gerade das Beispiel mit der weinenden Frau, ne? Wie kannst du eigentlich nur?
Genau, oder noch ein paar andere Beispiele. Also ja. Es geht um, Frauen wollen immer putzen und es sauber haben, der Mann will eher Bier trinken, also sowas, ne?
Das sind aber jetzt nur ein Teil davon, es sind auch andere Themen, die nicht so klassisch sind.
Ja.
Grundsätzlich geht es mir tatsächlich nicht um Political Correctness, sondern um die Authentizität, ums Ehrlichsein, weil ich auch glaube, dass gerade im partnerschaftlichen Bereich das eben extrem wichtig ist, dass man Tacheles redet und zwar in beide Richtungen. A, man selbst die Hose runterlässt und B, den anderen auch quasi an den Punkten erwischt, wo es darum geht, ehrlich zu sein, weil ich glaube, das ist ein großes Thema. Genau, und was ich bisher so gespiegelt bekommen habe an Leserbriefen von Frauen, war eigentlich durch die Bank weg, hey, total super, dass du da A, Gefühle zeigst und B, wir nehmen das dir ab, das ist so, dass du da so denkst. Und so ist es auch. Und dafür muss ich ja letztendlich auch meinen Kopf hinhalten, wenn Leute mal um die Ecke kämen. Ich meine mich zu erinnern, eine der ersten Kolumnen war tatsächlich so, da habe ich über schnell Autofahren, glaube ich, geschrieben. Und da habe ich tatsächlich einen Brief von einer Frau bekommen, die gesagt hat, es wäre unverantwortlich, dass ich schnell Auto fahre. Aber das hat ja mit dem Mann-Frau-Sein nicht so viel zu tun.
Also wir bewegen uns ja hier in diesem Berlin und in dieser Twitter-Blase und zwischen all diesen Menschen, die eben sehr darauf achten, dass bei jedem Formular noch mindestens ein drittes Kästchen fürs Geschlecht irgendwie da ist und haben deswegen, wie du auch schon gesagt hast, so jetzt nicht Schere im Kopf, aber zumindest so eine, glaube ich, sehr große Sensibilität für sowas. Und ich glaube, dass das gar nicht repräsentativ ist für die Masse oder so. Also ich habe auch die Bewertungen auf Amazon gelesen und so. Die sind ja alle, also offenbar ist es ja so, dass das so ein Nischenbewusstsein ist, aber das ist so für die Masse, die sich schon sehr abgeholt fühlen, dass es einfach so ein klares Bild gibt von Mann, Frau und dafür steht man jeweils. Würdest du sagen, das stimmt? Oder
ja, sind so schon. Auch die. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass ich nicht nur draufhaue, das braucht man ja, um auch ein bisschen lustig zu sein, ne? Aber ich glaube, das Entscheidende ist eben auch, dass ich in die andere Richtung bin, also dass man daraus eben auch meine Schwächen ablesen kann. Und
was sind denn deine Schwächen?
Also eine Sache, die ich zum Beispiel anfangs als Schwäche betrachtet habe, die, wo ich aber später ein anderes Bewusstsein für bekommen habe, ist eine Kolumne, die ich tatsächlich eher als eine Art Bewältigungsform beschrieben habe. Da geht es um die Trennung von meiner Frau. Und das ist, glaube ich, auch die einzige, die nicht lustig geschrieben ist, weil es damals tatsächlich auch so war, ich musste eine Kolumne schreiben. Und das war gerade die Phase und ich dachte, ja, was schreibst du denn jetzt, verflixt? Und dann habe ich erstmal nur für mich geschrieben und habe dann festgestellt, okay, das ist, glaube ich, wirklich das Ehrlichste und Authentischste, was ich je in meinem Leben geschrieben habe. Und dann habe ich ein, zwei Tage überlegt, habe das der Redaktionsleiterin geschickt, habe gesagt, pass auf, wollen wir es drucken? Von mir aus okay. Und dann sagt sie, puh, okay, machen wir. Und das ist, glaube ich, so sinnbildlich dafür, da habe ich total die Hosen runtergelassen. Mhm. Und das hat mir auch total die Hosen ausgezogen. Und ich glaube, das ist eben genau das, dass ein Mann zum Beispiel, der verlassen wird, der findet das natürlich nicht geil. So. Und der hat wahrscheinlich auch erstmal einen Impuls von, boah, da habe ich mal ordentlich versagt. Und so ging es mir auch. Und das habe ich da in den einen oder anderen Abschnitt auch reingeschrieben.
Aber versagt, meinst du jetzt im Sinne von, dass du dich schuldig gefühlt hast oder dass du da gedacht hast, du hast was falsch gemacht in der Beziehung oder in...
Ja, weil ja auch, genau. Ja, man genau, ich glaube, das ist ein normaler Reflex, dass wenn man verlassen wird, erstmal die Schuld bei sich sucht. Ja. Hinterher habe ich natürlich gemerkt, dass das völliger Quatsch ist, weil so oder so immer beide in den gleichen Teilen beteiligt sind an einer Beziehung. Und dass es letztendlich vorrangig auch um ein ganz großes Kommunikationsproblem ging, denke ich. Wenn dieses Problem so nicht stattgefunden hätte, hätte man wahrscheinlich schnell eine Lösung finden können oder überhaupt eine Lösung finden können. Das war in dem Fall nicht so. Und ich war dann einer dieser, ich habe es nicht kommen sehen, Kerle, von denen ich da geschrieben habe. Und das hat mich tatsächlich überrascht, weil ich mich als sehr weltoffen bezeichnet habe oder als jemand, der in der Beziehung auch viel redet, was ich mit meiner Ex-Frau auch getan habe, nur eben auf unterschiedlichen Frequenzen haben wir gesendet. Und das war dann letztendlich das Ergebnis. Und das hat mich schon ziemlich lange und intensiv beschäftigt.
Und hast du im Nachhinein so eine Lösung für dich gefunden, wie das dazu kommen konnte, dass man eben so unterschiedlich kommuniziert? Ich meine, darum geht es ja auch in dem Buch, wenn du schreibst, was der Titel ist schon, was Männer denken und man muss sie irgendwie verstehen und wie sie ticken und so. Also das setzt ja so ein Kommunikationsproblem zwischen Männern und Frauen voraus. Hast du da irgendwie so eine Theorie entwickelt, wie das passieren kann?
Ich glaube, die Kommunikation ist vielleicht auch ein Ergebnis aus den Erwartungen, die man hat in einer Beziehung. Also ich glaube, das Schlimmste, was passieren oder das, was täglich stattfindet, ist, dass ich eine Erwartung habe an meinen Partner. Mhm. Und aus diesen Erwartungen wird, glaube ich, irgendwann eine Forderung. Und eine Forderung, die nicht erfüllt wird, führt zu einer Niederlage oder Enttäuschung. Und ich glaube, es ist gut, wenn man dahin kommt, dass man sagt, ich habe Wünsche, ich wünsche mir was für meine Beziehung. Und wenn die erfüllt werden, ist das toll. Und wenn nicht, dann ist das auch kein Weltuntergang. Und vor allen Dingen, dass man realisiert, dass der andere nicht dafür verantwortlich ist, dass man glücklich ist. Dass man nicht sein ganzes Seelenheil auf den Partner projiziert, sondern dass man lernt und schafft, mit sich glücklich zu sein und den Partner als ein Bonus zu betrachten. Und wenn der Bonus dann eben weg ist, dass man dann noch sagen kann, ja, das ist jetzt traurig, aber es zieht mir nicht so die Schuhe aus, dass ich nicht mehr existieren kann.
Glaubst du, dass das für Männer oder für Frauen schwieriger ist, wenn sie plötzlich alleine dastehen? Also ich kenne das halt von vielen älteren Paaren, die sich trennen und wo die Männer dann so gar nicht mehr zurechtkommen, wenn sie plötzlich alleine sind, weil sie sich so auf dieses Leben eingeschossen haben und sich auch wenig darum bemühen, noch was außerhalb zu haben. Ist natürlich auch ein Klischee irgendwo, aber man beobachtet das eben und deswegen würde es mich mal interessieren, was du da darüber denkst.
Ich glaube, dass das generationsabhängig ist. Ich glaube, so die Vatergeneration, ich bin jetzt 40, bei meinem Vater wäre das wohl so, könnte ich mir vorstellen, dass der dann nackt im Wald steht, wenn seine Frau weg ist und Wäsche waschen und so, das hat er nicht so. Ich habe ja auch eine Kolumne geschrieben über Wäsche waschen, das war tatsächlich relativ nah dran an der Verlassensein-Geschichte. Insofern, ja, in der Beziehung hat tatsächlich meine Ex-Frau hauptsächlich Wäsche gewaschen. Und ja, danach habe ich mich halt damit auseinandersetzen müssen. Habe ich aber geschafft.
Hattet ihr das so besprochen, dass einer sich hauptsächlich, also hattet ihr so eine Aufgabenverteilung? Hat sich das einfach so ergeben, weil man das so macht? Oder wie sollte man überhaupt grundsätzlich mit so dieser Haushalts-, wer kümmert sich um was, Frage umgehen?
Ich glaube, das muss jeder für sich irgendwie. Das war einfach so. Wir haben da tatsächlich nicht so wirklich drüber gesprochen. Das muss, glaube ich, jeder.
Und du hast so die Dinge, du hast Wasserkisten getragen und.
Genau, so das klassische. Auto ist defekt oder im Garten oder keine Ahnung. Aber natürlich habe ich von allem viel zu wenig gemacht.
Ja. Das ist ja klar. Mein Freund wäscht sehr gerne Wäsche. Ja. Er wäscht dauernd Wäsche. Also wir streiten tatsächlich auch oft darüber, dass er so viel Wäsche wäscht. Und ich immer sage, das ist nicht gut für die Umwelt. Und man muss das mehr sammeln und sowas.
Ja. Ist schon komisch, wie sich sowas immer aufteilt, ne? Wer wofür zuständig ist und
aber
wer
welche Eigenheiten. Das Wasser.
Er holt auch das Wasser.
Er holt auch das Wasser und wäscht die Wäsche. Ja. Also er wäscht aber seine Wäsche. Tatsächlich waschen wir das getrennt.
Tatsächlich?
Tatsächlich.
Wie kommt das?
Weil ich es irgendwie auch überhaupt nicht einsehe, mich mit seiner Wäsche zu befassen. Und wir haben auch die schlimmsten Streits, haben wir auch tatsächlich so, wenn ich Wäsche wasche und entweder sowas wie seine mitwasche, aber die dann irgendwie nicht, wenn er dann so Sachen zu mir sagt, wie, warum hast du die nicht ordentlicher aufgehängt oder so. Weil dann werde ich so krass wütend und denke mir, sei froh, dass ich das überhaupt mitgemacht habe. Und jetzt habe ich, also ich bin ja nicht dafür da, um deine Wäsche richtig aufzuhängen. Und irgendwie komischerweise, das triggert mich so irgendwie. Dann werde ich so ganz, ja, ganz wütend mit dem Wäschethema.
Ja, wollen wir mal ein bisschen die Themen, die wir vorher rausgesucht haben, sprechen?
Ja, fang an.
Also, mich hat ja etwas verwundert, das Tampon-Kapitel. Ist es wirklich so schlimm für Männer, wenn sie zum Tampon einkaufen?
Also vielleicht erklär mir kurz, warum es das Kapitel erzählt, eben das erzählt davon, wie ein Mann von seiner Frau geschickt wird zum Tampon kaufen.
Nein, wie ich.
Also ja. Ja. Du erzählst aus deiner Sicht als Mann genau, wie es für dich ist.
Ist es einmal vorgekommen oder musstest du es mehrfach, dieses schreckliche Erlebnis durch
Du bist aber auch in eine Apotheke gegangen, was natürlich auch noch so ein bisschen eine Stufe härter ist.
Das ist genau das Thema. Es ist per se kein Problem. Das Ding ist aber folgendes. Ja. Du wirst losgeschickt und gehst halt los wie immer und weißt aber im Moment nicht, verdammt, welche sind es denn genau? Und dann da zu stehen und nachzufragen und daraus ja, das ist ja eine Raketenwissenschaft.
Warum bist du nicht zu DM gegangen?
Da hätte ich doch, ja, stimmt. Weiß nicht, vielleicht war es Sonntag und es war eine Notapotheke. Ich weiß es nicht.
Okay.
Ich weiß es nicht mal, aber okay. Ich glaube, per se habe ich kein Problem damit, Hygieneartikel für meine Freundin zu besorgen. Es war, glaube ich, in dem Fall der Situation geschuldet, dass ich wieder, wie sagt man, der Ochs vom Berg oder vom Tor? Verdammt.
Berg, glaube ich.
Berg.
Ja.
Also es war der Situation geschuldet, dass ich wieder Karl August da stand und plötzlich nicht wusste, ja, Moment, welche Größe und Moment, was gibt's da? Und die Frau dann eine Beratung angefangen hat und ich dann da stand und dachte, ja, okay, ach, so ist das. Und das hat völlig neue Dimensionen aufgetan. Also da Tampons, da kann man ja Bücher drüber schreiben. Vielleicht ja mal.
Immerhin schon mal ein Kapitel hat es geschafft.
Okay, also wir halten fest, prinzipiell nicht schlimm, aber man muss vielleicht ein bisschen mehr Wissen sich aneignen, um auch mit dem weiblichen Körper sich auszukennen.
Ja.
Einfach mal nachfragen.
Ja.
Wie ich geschrieben habe, kauf da mal zu große.
Das habe ich auch schon öfter gehört, dass man das als Frau als Affront empfindet.
Ja.
Wenn die zu groß sind.
Ja, das ist wie irgendwie, du trägst nicht, S, ne? Und ich kaufe dir einen Pulli in L.
Ja.
Dann stehst du da.
Ja, das ist auch nicht so gut. Ja.
Dann hatten wir eine Frage gesammelt aus unserer Redaktionsrunde. Warum erkennen Männer so oft nicht, wenn Frauen fake sind?
Fake? Was meinst
du
mit
Fake?
Ja,
wenn die so, also ich kenne das auch so bei meinem Freund oder dessen Freunden, dann sagen die, oh, die ist voll nett und so ganz
lustig. Und wir merken natürlich sofort, dass mit der Frau was nicht stimmt.
Und dann ist das aber halt eine totale Masche von dieser Frau. Aber Männer merken es nicht.
Oh, das ist ganz schwierig, weil ich bin da sehr, sehr sensibel für sowas. Also ich persönlich merke sowas sehr, sehr schnell, bilde ich mir zumindest ein. Mhm. Insofern bin ich da tatsächlich vielleicht der falsche Ansprechpartner. Aber vielleicht hat es ja mit den klassischen, boah, die sieht aber toll aus und hat so große Ohren, Klischee zu tun, ich weiß es nicht. Aber ich...
Wie findest du denn Meghan Markle?
Wen finde ich?
Meghan Markle, also Herzogin Meghan inzwischen.
Och Gott, mit dem Thema beschäftige ich mich gar nicht.
Okay. Also,
keine Meinung dazu.
Gar keine Meinung?
Nee.
Nee, also, weil die ist, ja.
Weil die ist?
Nee, bitte
nicht. Nein, bitte links.
Weil Meghan war eben so unser Beispiel dafür, für so eine Frau, die uns ein bisschen nervt.
Weil sie immer lacht.
Und weil sie ja die totale Masche hat mit, ich bin so eine Nette.
Ja, sowas. Also das ist ja so ein Ding, jeder, der bei sich selbst einfach auch ist und weiß, wie das Leben so spielt, der weiß einfach, dass es keinen Menschen geben kann, der pausenlos die Sonne aus dem Arsch scheint. Das gibt's einfach nicht. Und wenn man so jemandem begegnet, dann weiß man, dass der fake sein muss.
Aber würdest du sagen, dass Männer schon sehr empfänglich für Frauen sind, die sehr viel lächeln und lachen?
Die immer lachen.
Ja, natürlich guckst du dir lieber eine Frau an, die lächelt, ist doch klar. Weil die dann auch einfach offener ist oder vielleicht auch, da spielen bestimmt wahnsinnig viele evolutionsbiologische Mechanismen eine Rolle. Lächelnde Frau gleich, oh, da könnte ich punkten. So in die Richtung könnte ich mir das vorstellen.
Was ist denn für dich eine nervige Frau oder wann nervt dich deine Freundin oder was ist so klassisch, wenn so Männer sagen, oh, die nervt. Was meinen die damit? Was macht die Frau dann?
Was macht die dann? Ich glaube, die haut mit ihrer großen Axt in die immer gleiche Kerbe, würde ich sagen. Also so Themen, die immer wieder wiederholt werden, wo man denkt, aber da haben wir doch gerade drüber eben nicht. Ach, schon wieder, okay. Sowas. Dann Beschneidung des eigenen Raumes. Also wenn ich denke, ich kann nicht ich sein, die Frau will mich irgendwie umdrehen oder zu einem anderen machen, da glaube ich, reagieren Männer allergisch oder beziehungsweise sitzen es erstmal aus oder ist ja ein Klassiker, flüchten irgendwie, keine Ahnung, zum Fußball oder so. Ich glaube, das sind so zwei große Themen, die bei mir eine Rolle spielen würden.
Warum ist es eigentlich so schlimm für Männer, wenn man denen mal, ich sag mal, ein paar Verbesserungen für ihr Outfit vorschlägt? Fühlen sich dann schon gleich wieder...
Na, ich stelle mal die Gegenfrage. Wie würdest du es empfinden, wenn dein Freund dir sagt, willst du dir nicht mal andere Kleidung zulegen? Also ein Stück weit...
So was sagt, ja, sagt er andauernd.
So was sagt mein Freund auch zu mir.
Und, wie findet ihr das?
Ja, ignoriere ich.
Ja.
Aha. Ja, guck mal, das ist ja bei uns nicht groß anders.
Aber wir arbeiten ja auch in einer Lifestyle-Redaktion. Also wir sind ja vom Fach.
Ne? Also, das heißt, ihr seht gut aus und eure Freunde eben nicht.
Also meiner beschäftigt sich sehr viel damit. Und deswegen, der hätte halt gerne, dass ich so einen Burberry-Style habe. Oder so mit Barboy-Jacke rumlaufe. Das ist halt das Problem.
Also, ich glaube mal, im ersten Schritt ist es doch so, wenn mir jemand sagt, zieh mal was anderes an, dann fühle ich mich natürlich bevormundet. Mhm. Dann denke ich, ich bin so, wie ich bin, nicht gut genug. Und ich denke vielleicht, sehe ich auch noch scheiße aus? Warum bist du überhaupt mit mir zusammen? Ich glaube, so denken Frauen andersrum auch. Und ich glaube, damit hat es was zu tun.
Es ist jetzt nicht so, als ob ich alle Männer in meinem Umfeld immer krass umstylen wollen würde, aber mir macht das halt mehr Spaß als manchen und da denke ich mir immer, ja, vielleicht sind sie froh über ein wenig Hilfe.
Also man muss, glaube ich, auch unterscheiden, wenn jetzt meine Freundin zu mir sagt, ey, ich habe hier, guck mal, ich habe hier den geilen Pulli von Fein gesehen, würde dir gut stehen? Dann sage ich, gucke ich mir an, ist okay. Und wenn sie sagt, also ich finde es echt doof, dass du in Korthosen rumrennst und irgendwie Flickenpullis trägst. Das ist unsexy. Das ist nochmal was anderes. Weil auch Männer wollen tatsächlich sexy sein für ihre Frauen. Und in dem Moment, wo wir gespiegelt bekommen, dass wir irgendwie nicht so gut aussehen oder uns. Also Veränderung, man ist ja tendenziell eher ein Pessimist. Veränderung bedeutet ja dann eher, dass ich denke, so wie es ist, ist nicht gut. Man könnte ja auch sagen, so wie es ist gut, aber anders wäre einfach mal eine Variation.
Ja,
ist aber nicht so. Man denkt dann immer gleich. Oh.
Ja.
Nochmal zu dem Nervthema zurück. Ist das denn, was man ja auch oft sagt?
Das nervt.
Es fängt sie wieder damit an. Ist es denn, was man ja auch oft hört, dass Männer dann irgendwann einfach nachgeben oder irgendwas zugeben oder sagen oder zustimmen, einfach nur um ihre Ruhe zu haben? Was ich sehr unbefriedigend fände.
Also wir fragen dich natürlich jetzt immer so ein bisschen, was denken Männer oder wie ist es?
Ja, wir halten fest, dass ich natürlich nicht der Mann mit dem grauen weißen Bart bin und alles weiß, aber...
Aber natürlich, wenn man sowas über sein Buch drüber schreibt, ja, dann muss man...
Genau, das ist natürlich... Ja. Ich habe aber zumindest auch reingeschrieben, dass das die Sicht eines Mannes ist. Da ich aber wahnsinnig viele Männer kenne und 12 Jahre lang auch bei einem Männermagazin gearbeitet habe, denke ich schon, dass ich da ein bisschen was zu sagen kann. Also... Aber ich habe die Frage vergessen.
Ich habe es jetzt auch vergessen, entschuldige, Nicola, aber es war nicht wichtig, dass wir es nochmal kurz sagen.
Dieses, dass Männer, wenn man streitet oder wenn man irgendwie, wenn sie irgendwie genervt...
Ach so, ja. Ne? Also ich glaube, das Entscheidende zum Beispiel ist auch das Timing. Wenn ich mich ganz vorsichtig aus dem Fenster lehne, dann wage ich zu behaupten, dass Frauen einfach in dem Moment, wo es ihnen in den Sinn kommt, loslegen. Das heißt aber nicht, dass das für den Mann auch die richtige Situation ist. Ja, also ich glaube... Es ist ja schön, wenn einer, man muss immer darüber reden, wenn einem was beschäftigt, denke ich. Aber ich finde, es kommt eben auch darauf an, wann man das anbringt. Und wenn ich den anderen in einer Situation erwische, wo er nicht empfänglich dafür ist oder wo er keine Lust hat, dann muss man das, glaube ich, akzeptieren. Und ich würde sagen, Frauen sind oft so impulsiv, weil sie dann auch schon eine Zeit lang Dinge in sich reingefressen haben und ihr das Fass dann so kurz vor Überlaufen steht und dann kommt der Punkt, wo alles raus muss und dann muss es auch raus. Und das ist dann selten der Punkt, wo der Mann sagt, ah ja, da lass uns doch mal drüber reden. So.
Das stimmt, also das kenne ich sehr von mir selbst.
Das ich sage eigentlich immer alles sofort.
Ja, ja, eben.
Also ja, ja,
du wartest nicht auf den passenden Moment oder so.
Nee,
ja.
Die Frage
kann
ist
ich
auch,
gar nicht.
Ja, die Frage ist ja auch, was ist der passende Moment? Da kommt dieser Klischeesatz, Schatz, wir müssen reden. Da denkst du gleich, nein, tut man natürlich nicht. Also die Frage ist auch dann noch, wie oft kommt das gleiche Thema auf den Tisch? Kann ja auch sein, dass man über Dinge redet, sich dieses oder jenes nicht ändert und man dreht sich im Kreis. Mhm. Und,
aber soll man es dann lieber nie mehr ansprechen?
Nein, 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 gar nicht. Ich glaube, man muss dann einen anderen Weg finden und vielleicht zu zweit gucken, ob man nicht eine dritte Partei reinholt. Also sprich, ein Beziehungscoach halte ich für absolut jede Beziehung für sinnvoll, selbst für die, die super laufen, weil es meiner Meinung nach wirklich eben dieses Kommunikationsproblem gibt, dass Frauen und Männer auf unterschiedlichen Frequenzen senden. Da bin ich ganz fest von überzeugt. Und ich habe sowas ja auch gemacht, deswegen kann ich auch sagen, wie das ist, wenn man eben in so einem Coaching ist. Und es ist total toll, wenn man da sitzt und plötzlich von einer dritten Instanz Recht bekommt. Und die Frau, die neben einem sitzt und sagt, okay. Und es passiert aber auch andersrum, dass ich dann feststelle, ach verdammt, da lag ich falsch. Aber es ist okay und es ist legitim, weil es eben die dritte Person, die auch Geld dafür bekommt und die eben neutral ist, das sagt. Und das, dann gehst du raus aus diesem Coaching und jeder ist, jetzt überspitzt gesagt, erstmal zufrieden, aber zumindest du kriegst eine andere Ebene. Du bist nicht mehr nur in deinem Mikrokosmos und du lernst auch viel mehr aus der Sicht des anderen zu gucken.
Aber wisst ihr, was ich so komisch finde? Es gibt so wahnsinnig viele Artikel über Beziehungen, viele Beziehungsratgeber, die ganzen Buchhandlungen sind voll davon. Wir sind ja alle sehr viel sensibler geworden insgesamt in der Gesellschaft für ja, psychische Problemchen und Befindlichkeit und all diese Dinge. Und trotzdem ist es immer noch so schwierig, wie du jetzt gerade gesagt hast, den richtigen Zeitpunkt zu finden, um ein Thema anzusprechen, überhaupt erstmal zu verstehen, was ist das Problem vom anderen, wie geht es dem anderen wirklich. Also ich frage mich immer, wann kommt man eigentlich mal an einen Punkt, an dem es ein bisschen selbstverständlicher wird, in einer Beziehung miteinander zu reden oder all diese Kommunikationsprobleme nicht mehr zu haben. Das erstaunt mich einfach manchmal.
Ich glaube, es geht wirklich nur um Reden, 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 Reden und zwar immer, immer, immer
aber
wieder.
Aber was ist denn, wenn man mit jemandem zusammen ist, der nicht gerne redet?
Das ist ein scheiß Problem. Ohne Mist. Ich meine, was willst du machen? Das ist in meinen Augen einer der Beziehungskiller überhaupt. Ne? Und dann muss man halt schauen, also du kannst als, also wenn ich eine Partnerin hätte, die nicht reden wollen würde, dann kann ich da ja nur bedingt Einfluss drauf nehmen. Ich bin aber auch nicht verantwortlich für ihr Seelenheil. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, den man sehen muss. Jeder ist für sich und sein eigenes Glück verantwortlich. Und in dem Moment, wo ich mich für den anderen aufopfere, läuft schon was schief. Und ich kann natürlich versuchen, ihr irgendwie da rauszuhelfen, zu sagen, ey, wir müssen reden, sonst funktioniert das nicht. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann funktioniert es dann vielleicht nicht mehr. Wobei dieses Nicht-Reden, ihr spielt da wahrscheinlich eher darauf an, dass die Männer nicht reden und das würde ich jetzt vermutlich auch unterschreiben. Das ist, denke ich, schon ein Thema.
Ich war nur so krass erstaunt. Ich heirate nächstes Jahr und ich hatte gestern das Gespräch mit der Traurednerin. Dann hat sie gesagt, ja, sie führt dann ein Gespräch erst mit uns beiden zusammen für 2 Stunden und dann mit jedem nochmal einzeln für 1 Stunde. Und dann habe ich eben zu meinem Freund gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du eine Stunde lang redest über uns. Und er dann so, doch, total, ich freue mich da drauf, warum nicht? Und ich kann es mir aber einfach so, also ich glaube, man hat auch so ein unterschiedliches Bild von sich selbst, wie viel man redet und das Bild, was der andere hat. Wahrscheinlich denken manche Männer gar nicht, dass sie wenig reden.
Ja, das
und also er sagt halt, ich würde so andermal viel reden und deswegen käme es mir dann nur so vor, was vielleicht auch einfach stimmt.
Naja, das Thema ist halt auch Reden. Es gibt ja Reden und Reden. Also wenn die Partnerin auf einen zukommt und will reden, dann hat das ja oft auch, dann hat das nichts damit zu tun mit, welchen Film gucken wir uns heute an, sondern da geht es ja um Gefühle. Und da ist es schon so, dass Männer, ich glaube in meiner Generation, jetzt schon auch den Zugang dazu immer mehr finden. Und ich glaube, dass das mit den jüngeren Männern auch immer besser wird, über Gefühle reden zu können. Wenn ich mir meinen Vater beispielsweise angucke, schwierig. Bei mir funktioniert es ganz gut. Aber über Gefühle reden bedeutet ja auch, seine Gefühle richtig kennen. Jetzt wird es auch wieder ein bisschen tiefenpsychologisch, das will ich gar nicht sagen, aber man muss auch erstmal selber wissen, was habe ich denn für Bedürfnisse? Ja. Und da wird es schon schwierig,
nicht
und
nur bei Männern. Und das glaube ich aber auch tatsächlich manchmal, ich weiß nicht, man redet immer so von sich selbst und von seinen eigenen subjektiven Erfahrungen, aber das ja häufig...
Ja, ich rede gerne von mir selbst.
Nein, dass man so wahnsinnig viel durchdenkt, ne? Also bevor... dass man so über viele Bemerkungen, die so fallen, einfach wahnsinnig lange nachdenkt und das alles so abspeichert und mit den Freundinnen beredet oder bei uns in der Redaktion ist auch jeden Tag eigentlich irgendwas, was besprochen wird und durchgesprochen wird. Und dass das, glaube ich, manchmal bin ich überrascht, wenn ich auch einen Konflikt anspreche in einer Beziehung, dass das in meinem Kopf riesengroß geworden ist und in dem Kopf meines Partners aber... nur ganz klein oder nur so eine Randbemerkung sozusagen ist. Und das erstaunt mich auch immer wieder, wie das eigentlich passieren kann, ob das dann halt vielleicht wirklich so ein Geschlechterunterschied ist. Ich weiß es nicht. Es hat natürlich auch was mit der Persönlichkeit des Einzelnen zu tun. Aber dass Frauen es schon verstehen, Dinge wahnsinnig aufzubauschen oder einfach, was heißt aufbauschen, das hört sich so negativ an, aber einfach so jeden Aspekt zu durchdenken und sozusagen das ganze Problem von allen Seiten zu beleuchten und zu durchdringen, bevor man das halt anspricht und ausspricht. Und sich auch so Strategien zu überlegen, wie kann ich das jetzt bereden, wie ist es am geschicktesten, wie verletze ich ihn nicht. Und dann kommt sozusagen zurück, ja, ist doch gar kein Problem, da habe ich gar nicht weiter drüber nachgedacht, so ungefähr.
Und ist das dann unbefriedigend?
Na, oft, also ich finde, es war auch erleichternd, dass man halt manchmal dann so denkt, ja gut, okay, dann kann ich das jetzt auch irgendwie abhaken, habe ich mir zwar ein paar Gedanken zu viel gemacht und irgendwie nachts konnte ich nicht schlafen, aber hat sich jetzt auch wieder irgendwie in Luft aufgelöst. Aber manchmal denke ich auch, ja, warum ist das eigentlich so? Wieso mache ich mir so viele Gedanken und wieso macht der andere das vielleicht nicht? Ne?
Also das, Gedanken machen hat ja oft auch mit Ängsten einfach zu tun, ne? Also dass man nicht weiß, wie der andere reagiert oder dass daraus irgendwelche negativen Dinge entstehen können. Und Ängste führen ja meistens zu keinen, nicht so tollen Sachen. Also das ist nie so ein guter Ratgeber.
Aber wie ist denn da deine Beobachtung jetzt auch so? Du sagst, du kennst wahnsinnig viele Männer und wie ist das so? Wie siehst du das?
Ich kenne zum Glück, also in meinem Freundeskreis sind die Männer tatsächlich sehr redefreudig. Mhm. Das gefällt mir persönlich auch sehr gut. Also auch unter uns Männern ist es durchaus gefühlig. Also wir haben natürlich auch genau diese klassischen Männerdialoge mit und, ja, muss, selbst, jo, so. Ist ja quasi so ein Running Gag, den findet man toll, aber so ist es eigentlich nicht mehr. Es wird schon auch über Gefühle gesprochen und über, wie ist es denn jetzt, Papa zu sein und ist das immer gut oder nicht. Und also wenn ich eine Sache zum Beispiel nach meiner Trennung gelernt habe, dann, ich bin relativ offen damit umgegangen. Und entsprechend offen sind die Leute auf mich dann zugekommen. Und wenn ich wirklich eins mit ganz großer Gewissheit sagen kann, dann das ist in keiner Beziehung ausschließlich super toll läuft. Sondern immer, wo man denkt, oh, bei denen ist aber toll. Nein, die haben alle Löcher in den Socken, die sieht man nur nicht. So. Ja, aber ich bin, glaube ich, vom Thema abgekommen, oder? Du hast
aber nein, das, aber trotzdem finde ich es immer gut, wenn man das mal sagt. Also das weiß ich schon auch je oft. Also als ich mit meinem Freund zusammengezogen bin, fand ich es total schrecklich am Anfang. Und wenn man das den Leuten, also wenn man das, und plötzlich kamen zu mir all diese Geschichten von Leuten, die gesagt haben, ja, da merkt man erstmal, was für ein Problem das sein kann, wenn man laut tippt. Wo ich so denke, oh Gott, ihr habt auch ganz schlimme Konflikte über Schlafen und Lärm und was weiß ich so. Also das ist, finde ich, auch immer so ganz, ganz beruhigend, so dieses, wenn du offen mit sowas umgehst, dann kommt es zu dir zurück und dann kann man das alles ein bisschen relativieren auch und sich einordnen und muss ich nicht immer vergleichen mit diesen Illusionen, die ja so nach außen getragen werden, die aber überhaupt nichts mit der Wahrheit zu tun
haben. Ja, und das, man fühlt sich nicht so allein und es öffnet das auch irgendwie. Also ich meine, es wird dann ja zugänglicher und es tut mir wahnsinnig gut, wenn ich Kumpels habe, die plötzlich auch sagen, ah, weißt du, da war so eine Sache, ich erzähle dir das jetzt mal. Und ich denke mir, okay, Gott sei Dank.
Das finde ich aber auch, das Thema hatten wir auch schon mal, dass es auch so nervig ist, wenn, also ich glaube, dass Männer schon auch so vergleichen ihre Beziehungen mit den Beziehungen ihrer Freunde. Und ich glaube, dass Männer da eben nicht so offen sind wie Frauen. Also wir erzählen uns ja auch schon, wenn wir irgendwas nicht passt oder so. Und wenn Männer aber nicht so gut befreundet sind, dann glaube ich, halten die schon so eine Illusion von alles läuft super, wir haben jeden Tag Sex und so weiter. Wir sind, weiß ich nicht, alles,
haben wir auch.
Alles ist, ja genau, ne? So, dass es, glaube ich, Männern schon auch gut tut, mit Leuten zu reden, die da ehrlich sind. Und ich glaube, dass es oft aber, dass nicht alle Freundeskreise so sind wie deiner.
Ja.
Ja, da habe ich großes Glück, das stimmt. Aber auch das hat
und das ist dann aber auch für uns als Frau wieder total stressig, wenn der Freund dann kommt und sagt, bei denen ist aber alles total super und
also ja, aber da weißt du doch, das kann nicht. Das
aber die glauben das
kurz
ja,
was erzählen. Ja, also mein Freund ist Ingenieur und der ist auch wird öfter weggeschickt auf Erprobung, nennen die das. Dann sind sie so 1-2 Wochen irgendwo in einem anderen Land und halt nur mit Männern da zusammen. Und dann sage ich, interessiert es mich halt immer so, worüber die ganze Zeit reden, wenn sie von morgens bis abends später zusammen unterwegs sind. Und dann habe ich, ja und, hast du erzählt, was ich so mache oder ging es auch mal um die Beziehungen und so? Nein, über sowas reden wir nicht. Also worüber redet ihr? Ja, über Autos, Wohnungen und sowas. Und dann wird halt immer so dieses Klischee so wahnsinnig bestätigt und dann denke ich natürlich wieder, ja, das ist alles immer noch genau wie vor 30, 40, 50 Jahren.
Ja, das kommt schon, glaube ich, genauso vor, klar. Hat auch was mit der Freundschaft an sich zu tun, wie vertrauenswürdig ist die auch. Also um da wirklich die Hosen runterzulassen, braucht man schon gute Freunde. Und ansonsten hat es, glaube ich, auch viel damit zu tun, wie sieht denn so ein Rollenbild aus und wem muss ich denn entsprechen und wie muss ich denn sein, um als ein toller, guter, starker Mann wahrgenommen zu werden. Aber das ist ja auch nicht so einfach, hat sich ja auch in den letzten Jahren gewandelt. Das war früher relativ, na, simpel will ich nicht sagen, aber ich sag mal, leicht zu erkennen. Ne? Du bringst das Geld nach Hause, bist vielleicht noch 1-2 Mal streng zu deinem Kind und die Frau macht den Haushalt. Ist nicht das, was wir anstreben, aber so war es ja mehr oder weniger. Und heute kann ich für mich oder habe ich festgestellt, ist das Männerbild ja nicht mal richtig definiert. Ich weiß gar nicht. Also ich soll auf keinen Fall der Macho sein, das ist ja echt scheiße. Ich soll aber auch nicht der Softie sein. So, und irgendwo dazwischen in diesem Spannungsfeld bewege ich mich dann und versuche meine Rolle zu finden. Und dann muss ich...
Der Alpha-Softie.
Der Alpha, gibt es den Begriff?
Ja.
Ah, den muss ich mir aufschreiben, der ist toll, der Alpha-Softie. Naja, also ich meine, ihr Frauen habt das natürlich genauso mit der Definierung eurer Geschlechterrolle. Wenn ich jetzt für mich sage, dann mache ich mir schon Gedanken, okay, was ist denn jetzt noch dran mit, ich muss Job erfolgreich sein, ich muss ein guter Liebhaber sein, ich muss ein super Papa sein. Ich muss reflektiert sein, ich muss über Gefühle reden können oder auch mal nicht, ich muss auch mal hart sein können. Und das ist tatsächlich so, dass mich das streckenweise überfordert, wenn ich da überlege, okay, welchen Kriterien muss ich oder will ich da jetzt eigentlich gerecht werden?
Ich weiß. Und ich glaube, dass sowas auch, dass diese Ansprüche, die ja natürlich Frauen an Männer haben und die sich so wandeln und dass man nicht mehr weiß, wie man die erfüllt, auch zu ganz viel Frustration führt. Also ich sehe das auch oft bei Kommentaren unter Artikeln oder so von uns, von Männern, die dann irgendwie, wenn wir irgendwas über Beziehungen oder wenn ich irgendwas schreibe und dann sagen, ja, Frau Erdmann, das haben Sie jetzt davon und dann wären Sie halt zu Hause geblieben, dann würde der Mann sich schon kümmern, aber jetzt müssen Sie halt schauen, wie Sie damit klarkommen. Sie können ja nicht das haben und dann auch noch einen haben, der nett ist, so, das haben Sie sich jetzt ja verscherzt mit der Emanzipierung und so. Ja,
das also, ist natürlich auch Blödsinn.
Aber so, also so kippt das dann halt auch, ne? In so, ein, ja. So, das haben Sie jetzt davon, die Frauen.
Ich glaube da, also bei dieser Geschlechterrollensache ist es wie im restlichen Leben wichtig, dass man die Balance findet einfach. Dass man für sich persönlich eine Balance findet, mit der sich wohlfühlt, wo man denkt, okay, das ist es jetzt für mich. Ich glaube, man kann
Ich hatte heute ein schönes Erlebnis. Ich bin zur Arbeit gelaufen und habe einen Arbeitskollegen getroffen und dann lief er, also da war die Straße und dann lief ich und dann lief er und dann hat er gesagt, warte, ich muss die Seite wechseln, damit er auf der Straße zugewandten Seite geht. Weil er dann den Schmutz, also das ist ja so war ja früher so Knigge, dass der Herr immer dort geht, wo die Autos fahren, damit, wenn Schmutz spritzt oder das Auto irgendwas macht, damit er das alles abfängt von der Frau.
Süß, sehr, ja. Sehr ritterlich.
Hast du das jemals in deinem Leben gemacht?
Immer, tatsächlich.
Wirklich?
Das ist tatsächlich, ja, aber ja, dafür möchte ich mich jetzt auch nicht übermäßig feiern. Ich glaube einfach, so zum Beispiel Türen aufhalten und sowas, ist für mich eine Selbstverständlichkeit für eine Frau genauso für einen Mann. Also wer hinter mir kommt, dem halte ich die Tür auf.
Ja gut, dann würde ich sagen, war das unsere Folge mit Björn Krause.
Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich,
ich hoffe,
sehr schön bei euch.
Okay, wir sagen nochmal kurz, dein Buch heißt Was Männer denken, erschienen im MVG Verlag. Könnt ihr euch kaufen und durchlesen und nochmal bisschen tiefer in die einzelnen Themen einsteigen und uns gerne schreiben, Björn gerne schreiben, was ihr dazu denkt und wie es euch mit diesen einzelnen Beobachtungen und Themen geht.
Ansonsten könnt ihr auch unsere Artikel über Männer und Frauen lesen.
Da gibt es auch sehr viele dazu.
Auch so einiges. Gerne auch die Kommentare drunter, das ist auch immer schön.
Genau. Und bitte gerne unseren Podcast abonnieren auf Spotify, iTunes, Soundcloud und Deezer. Als @therealworld sind wir auch auf Facebook und auf Instagram zu finden. Und natürlich hast du auch einen Instagram-Account oder Twitter-Account, den du hier an dieser Stelle bewerben möchtest.
_BK ist mein Instagram-Account.
Okay, werden also wir auch noch in den Shownotes verlinken. Und das war's für heute. Bis nächste Woche.
Ist es wieder nächste Woche?
Naja, vielleicht ist es auch eher so in 10 Tagen.
Genau.
Die nächste Folge.
Aber wir bereiten uns schon vor. Vielleicht sind zwischendrin wieder ein paar Reisen. Aber wir kommen zurück.
Ja,
auf jeden Fall.
Bis dahin.
Bis ganz bald.
Tschüss.